Wir sind so sehr angewiesen, ich denke, wir merken das auch schon in diesen ersten Minuten, dass der Herr uns leitet. Wir haben alle unsere Fehler und Begrenzungen, aber der Herr will Großes durch uns wirken. Ich habe das heutige Thema zur Predigt genannt: Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dieser Vers steht in Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Wo sollten wir auch sonst hinschauen? Ist das nicht wirklich so, wenn wir in diese Welt hineinschauen, ob es per Computer, per Fernsehen oder sonst wie ist, man möchte am liebsten gleich wieder ausschalten. Es gibt doch keine guten Nachrichten mehr. Es ist nichts, was einen wirklich erfreuen kann, oder sehe ich das so anders? Aber es gibt doch eine wunderbare, frohe Botschaft. Die stammt allerdings nicht von dieser Welt, die vergeht. Das ist eine Botschaft, die uns eigentlich das ganze Alte und Neue Testament immer verdeutlicht. Und ganz komprimiert sehen wir diese frohe Botschaft in dem bekannten Vers 16 von Johannes 3, den ich uns jetzt lesen möchte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Herr Jesus, ich möchte dich von Herzen bitten, dass du mir Kraft schenkst, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort lebendig weiterzugeben. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufschließt für deine Botschaft. Wir brauchen dich in jeder Beziehung. Bitte segne du uns. Amen. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Hatte er Grund genug dazu? Ich glaube, wenn man in diese Welt hineinschaut, wie der Mensch schon am Anfang der Menschheitsgeschichte sich von Gott abgewendet hat, um einen eigenen Weg zu gehen, da hätte mir doch Gott eigentlich sagen können, jetzt reicht's, jetzt kommt Plan B. Dankeschön. Nein, er setzt trotzdem auf uns Menschen, auf uns oft schwache Kreaturen, die wir versagt haben, und er möchte uns wieder ganz neu begegnen. Ich habe mal etwas mitgebracht. Ich brauche nicht fragen, was das ist, ein Ball. Aber stellt euch mal vor, es wäre jetzt kein Ball, es wäre die Weltkugel. Es wäre die Welt. Gott sieht aus seiner Perspektive all das Unglück in dieser Welt, auch all den Ungehorsam ihm gegenüber. Und es ist unvorstellbar, dennoch hat er den Menschen lieb. Er sieht nur Unrecht, er sieht keinen Glauben, er sieht gar keinen Glauben, und dennoch möchte er diese Welt retten. Am Anfang, so heißt es im Hebräerbrief, hat Gott zu den Menschen gesprochen durch Propheten. Was haben sie mit den Propheten gemacht? Wir können das im Alten Testament oft nachlesen. Die wenigsten haben wirklich gehört, was die Propheten gesagt haben. Sie haben Gottes Wort verworfen. Oft ist es den Propheten schlecht ergangen, wenn sie die Botschaft, die sie von Gott bekommen haben, an die Menschen weitergegeben haben. Am Ende der Zeit, so steht es auch in Hebräer am Anfang, hat dann Gott zu uns geredet durch seinen Sohn. Wenn man das mal so salopp sagen darf, er hat das Ganze zur Chefsache erklärt. Gott selbst ist in seinem Sohn in diese Welt gekommen. Und wir hatten was gelesen. Er hat sie so sehr geliebt, diese Welt, die Menschen dieser Welt, dass sie seinen eingeborenen Sohn, dass er den hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Kleine andere Situation. Stellt euch vor, ich bin ein Mensch, ich sehe hier statt die Weltkugel mit den Menschen, sehe ich vielleicht einen riesigen Ameisenhaufen und sehe, wie die alle planlos umherlaufen. Die wissen gar nicht, die Ameisen, warum sie laufen, sie wissen gar nicht, warum es immer wieder Erschütterungen gibt, was um sie herum geht. Und ich meine es gut mit diesen Ameisen als Mensch und denke, du musst denen doch mal ein paar gute Gedanken geben, ein paar gute Tipps geben. Ich stehe hier und rufe ihnen zu, Mensch, mach doch das so und so, dann geht es euch viel, viel besser. Werden die darauf reagieren, wenn ich als Mensch sie anspreche? Wohl kaum. Vielleicht, bestenfalls erahnen sie, Mensch, da muss irgendwas sein, ein Schatten oder sonst etwas. Und ich denke, so geht's nicht. Die hören gar nicht auf mich. Ich will ihnen doch helfen. Und dann komme ich auf die Idee, wenn ich die Möglichkeit hätte, in Klammern, ich habe sie nicht, wenn ich sie hätte, und ich würde mich zu einer Ameise machen und dorthin gehen zu ihnen und dann sagen, was ich von hier aus gesehen habe, dann müssten sie doch verstehen, was ich meine. Und ich würde jetzt zu einer Ameise werden, würde zu ihnen hingehen und sagen, lasst mal alles liegen und stehen, hört zu, was ich euch zu sagen habe. All euer Unglück, all euer Leid, ich kann es euch erklären. Ihr müsst euch an das und das und das halten. Und was würden die Ameisen sagen? Alles klar, gut, dass du uns das sagst. Wir glauben dir. War das so mit dem Herrn Jesus? War das so mit den Propheten? Nein. Es steht geschrieben in Johannes 1, im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, er kam in das Seine, der Jesus, er kam in diese Welt und die Seinen haben nicht den roten Teppich ausgelegt und die Seinen nahmen ihn nicht auf, sie nahmen ihn nicht an. Die große Mehrheit hörte nicht darauf, was er ihnen sagen hatte. Sie dachten, was ist denn das für einer? Gerade auch die Pharisäer, die Religiösen, die sagten, da kommt so ein Wanderprediger her und will uns was ersagen. Der Jesus kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott sei Dank geht es weiter. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die an ihn glauben. Es gibt eine Hoffnung für diese Welt. Nicht indem wir versuchen, das Klima zu retten, indem wir dieses und jenes tun, sondern indem wir was machen? Glauben. Aber was sollen wir glauben? Nicht irgendetwas, sondern dem Sohn Gottes, der gekommen ist, um das weiterzugeben, was der Vater im Himmel ihm gesagt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es geht um viel mehr als um ein gutes, ein besseres Leben. Es geht darum, bleibe ich in der Verlorenheit für immer und ewig oder komme ich zum Licht, erhalte ich das ewige Leben. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, hier heißt es wieder, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Damit fing ja schon im Garten Eden die ganze Misere an des Menschen. Gott hat ihn mit einem freien Willen ausgestattet. Er wollte den Menschen nicht zwingen, auf seiner Seite zu stehen. Er wollte es freiwillig. Er hat ein einziges Gebot gegeben. Es gab so viele wunderbare Fruchtbäume dort im Garten Eden. Einer davon, da sagte Gott, den nicht, das geht nicht. Und er sagte klipp und klar, wenn ihr davon nehmt, werdet ihr sterben. Und was haben die Menschen gemacht? Sie haben ihm nicht geglaubt, sie haben der Stimme des anderen, des Gegenspielers Gottes geglaubt, dem Satan, der durch die Schlange gesprochen hat. Mensch, ihr könnt selber sein wie Gott. Glaubt doch das nicht. Ihr werdet frei sein, ihr könnt selber bestimmen. Und sie taten es und merkten sofort, wir sind belogen worden, wir sind betrogen worden. Was war denn diese erste Sünde? Kein Massenmord, keine sonst was, kein Banküberfall. Es war der Ungehorsam gegenüber Gott. Es war der Nichtglaube. Meinte Gott es wirklich gut mit uns? Vielleicht will er uns etwas vorbehalten. Es ist immer wieder der Glaube, den die Bibel anspricht, den wir Menschen seit diesem Sündenfall grundsätzlich verloren haben. Der Jesus sagt einmal, das ist die eigentliche Sünde, Nämlich was? Wer weiß es? Dass sie nicht an mich glauben. Und was bedeutet denn dieses Wort Glauben? Man könnte es vielleicht auch durch das Wort ersetzen Vertrauen. Und das ist wieder etwas, was wir erleben, wenn Kinder zu dem Herrn Jesus kommen. Wenn er sagte, wehret ihn nicht. Sie hatten dieses Vertrauen zu ihm. Sie zweifelten diese Worte von Jesus nicht an, wie die Erwachsenen es oft tun. Oder nehmen wir mal den etwas älteren Bruder von Letizia, die wir gerade eingesegnet haben, der Lukas. Also entweder wird er mal Stuntman oder Bauarbeiter oder was. Der kann sich oben hinstellen und man sagt unten springen, der ist 2 Meter hoch, der springt runter, der vertraut einfach. Aus 1 Meter macht das auch, wenn gar keiner dasteht und da ist unten Beton. Kleine rote Schrammen hat er sich manchmal schon geholt, aber bis jetzt ging es Gott sei Dank immer noch gut. Aber irgendwie ist da dieses kindliche Vertrauen, es wird gut. Und das ist, was der Herr Jesus von uns Menschen fordert, von uns Erwachsenen mit all unseren Lebenserfahrungen, mit all unseren Stärken und Schwächen, dass wir zu ihm kommen, denn allein bei ihm ist Rettung, allein bei ihm ist das Heil. Und dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Ich meine, worauf sollten wir unser Vertrauen auch setzen? Doch nicht auf die Politiker, auf die Großen dieser Welt, auf die Wirtschaftsbosse, auch nicht auf uns selber, sondern allein auf Gott. Deswegen ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, der sich ihm ganz anvertraut, nicht verloren, sondern er hat ewiges Leben. In Römer 5 steht geschrieben, wie nun durch die Übertretung, Vers 18, des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, die Übertretung des einen, damit ist Adam gemeint, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Das heißt, in der Verbindung mit Jesus Christus erfahren wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. In der Verbindung, die aus dem Glauben an ihn heraus entsteht, werden wir von dem heiligen, gerechten Gott gerecht gesprochen, weil er uns in Jesus Christus sieht, der unsere Gerechtigkeit geworden ist, dort am Kreuz von Golgatha. Ich glaube, es gibt einige schwierige Verse in der Bibel. Damit würde ich mich immer gar nicht so sehr lange aufhalten, sondern erstmal mit denen, die ich wirklich verstehe. Und einer, der meines Erachtens nach leicht zu verstehen ist, ist Johannes 3, 36. Auch da ist vom Glauben die Rede. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, nicht an diesen oder jenen, nicht an das oder sonst was, sondern an den Sohn, Jesus Christus, glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Am Anfang ist die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen durch den Sündenfall zerstört. Da ist unsere Schuld, unsere Sünde, die uns von Gott trennt. Viele Menschen versuchen, diese Sündenwand zu durchbrechen, durch Religion, durch gute Werke, umsonst. Aber Gott hat sie durchbrochen, diese Sündenmauer, durch seinen Sohn Jesus Christus. Ist das nicht einfach zu verstehen? Wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer nicht glaubt, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Und das nicht nur, solange wir hier leben, sondern darüber hinaus. Aber Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Dafür ist er gekommen, um am Kreuz von Golgatha stellvertretend für uns die Schuld auf sich zu nehmen. Und jeder, der dieses Gnadengeschenk, was Gott jedem Menschen anbietet, annimmt, das ist die Voraussetzung, das ist dieser Glaube, der erfährt ewiges Leben. Aber wie ist das denn, wenn wir zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, wenn wir sagen, ja, Herr Jesus, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich ohne dich verloren bin, aber ich möchte mit dir leben, ich möchte dich annehmen, ich bitte um Reinigung meiner Sünde. Was erfährt denn dieser Mensch? Das lesen wir im 2. Korinther Kapitel 5. Das schlage ich jetzt einmal auf. Und da heißt es ab Vers 17, wenn jetzt jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Wir erfahren, dass wir allein in ihm neu werden. Wir werden eine neue Schöpfung. Der Heilige Geist kommt in unser Leben hinein und verändert uns. Ja, wir haben das bisherige, schleppen wir auch noch mit uns herum, was eigentlich nicht Gott sucht, was eigentlich eigene Wege gehen will. Und da ist dann oft auch ein Kampf im Leben eines Christen. Das Neue möchte überwiegen, das Alte meldet sich leider immer noch. Aber wir werden verändert durch den Heiligen Geist. Und wir werden sogar verändert, dass wir jetzt Botschafter sind. Nicht für Deutschland, sondern für Christus. Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist ein ganz neuer Auftrag, den er denen gibt, die selbst verloren waren und jetzt gerettet sind, dass sie diese rettende Botschaft weitergeben. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wie schon gesagt, wir dürfen jetzt aus der Sicht Gottes gerecht sein in Jesus Christus. Botschafter dieser herrlichen Botschaft, dieses Evangeliums, es gibt eine Chance für dich zum Neuanfang. Es gibt neues Leben in Christus. Diese Botschaft dürfen wir verkündigen. Und was werden wir dann erleben? 2. Korinther 4, ab Vers 3. Wenn aber unser Evangelium, diese frohe Botschaft, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Das ist das Erstaunliche. Wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, möchten wir gerne diese frohe Botschaft anderen Menschen weitergeben. Bei mir war das so. Als ich zum Glauben kam, bis dahin war ich in einem Fußballverein. Ich hatte mich so ganz nebenbei gelegentlich mit der Bibel beschäftigt, aber ich kam zu einem Durchbruch, habe den Herrn Jesus in mein Leben aufnehmen dürfen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das begriffen habe, dann werden meine Sportkameraden das auch begreifen. Und dann habe ich angefangen, ihnen von Jesus zu berichten, dass es eine Hoffnung gibt über diese weltliche Situation hinaus. Und ich musste erfahren, die haben nur Bahnhof verstanden. Ich denke, wenn ich das begreife, warum begreifen die das nicht? Aber ich habe vergessen, dass Gott, denke ich, auch bei mir schon jahrelang am Arbeiten war und ich auch oft gesagt habe, nein, jetzt nicht. Vielleicht, wenn ich mal alt bin. Inzwischen bin ich's. Meine Sportkameraden, und dann hatte ich ja auch noch eine weitere Mannschaft trainiert, da habe ich es genauso getan. Eine einzige kam mit zu den Gottesdiensten, hat sich bekehrt. Immerhin eine von vielen. Aber, was lesen wir hier? Das Evangelium, diese frohe Botschaft Gottes, sie ist der Welt grundsätzlich verhüllt. Sie war es bei uns genauso. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wie ist das möglich? Diejenigen, die nicht glauben, das, was das Wort Gottes sagt, die nicht an Gott, an Jesus glauben, denen ist das Evangelium zunächst verhüllt. Die können es nicht verstehen. Einerseits ist es viel zu einfach, als dass es wahr wäre. Andererseits ist es viel zu schwer. Es gibt finstere Mächte, die möchten verhindern, dass ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Eigentlich ist es so einfach. Man sagt, glaube an den Herrn Jesus, ich habe es erfahren, du kannst es auch erfahren. Und in der Praxis ist es doch so schwer. Was, ich soll einfach nur glauben? Muss ich nicht irgendetwas leisten? Das ist doch zu wenig. Und wo bleibt da mein Ruhm, wenn ich einfach nur glaube und dieses Geschenk Gottes annehme? Ich muss es mir doch erarbeiten. Wir in Deutschland, wir waren so eine Leistungsgesellschaft, wir mussten uns doch das erarbeiten. Nein, können wir gar nicht. Der Teufel versucht, uns vom Glauben abzuhalten. Und wenn ihm das schon nicht gelungen ist, denn Jesus ist Sieger, er ist der Stärkere. Wenn wir zum Glauben gekommen sind, dann versucht er eins zumindest, dass wir das Evangelium nicht ausleben. So wie wir sind, können wir zu Jesus kommen. Wir müssen uns gar nicht vorher verbessern oder anstrengen oder religiös werden oder sonst was. Ja, wir müssen nicht mal hier einen Gemeindeauftrag ausführen. Nein, komm so zu Jesus, wie du bist. Aber sag ihm all deine Schuld, dein Fehlverhalten. Und er wird dich verändern. Und diese Veränderung, die möchte der Teufel verhindern. Er möchte nicht, dass andere Menschen an uns erkennen, die wir gläubig sind. Da gibt es eine Hoffnung. Da gibt es Jesus Christus, der deine Schuld vergeben hat. Er möchte uns mundtot machen. Er möchte am liebsten uns weismachen, nun bleib mal auf dem Teppich, werd bloß nicht fanatisch und ist doch alles gut und so weiter. Du kannst ja für dich dein Christsein ausleben. Aber lass doch die anderen Menschen in Ruhe, die haben ihre eigenen Probleme. Meinst du, die sind interessiert an dem, was du sagst? Der Teufel versucht, die Menschheit einzuschläfern, beziehungsweise mit so vielen anderen Dingen zu beschäftigen, dass sie gar nicht darüber nachdenken, dass es mehr geben kann, als dieses Tägliche, was wir erleben. Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. So lesen wir es beim Predigerbuch schon. Und immer wieder gibt es Momente im Leben eines Menschen, wo das wachgerüttelt wird. Vielleicht auch in einem Gottesdienst mit einer Einsegnung. Aber dann geht man irgendwann wieder zur Tagesordnung über und vergisst das. Nein, Gott möchte retten. Der Teufel stemmt sich mit aller Macht dagegen. Er verhüllt das herrliche Licht des Evangeliums. Er setzt ihr Lichter daneben, um es uns schwer zu machen. Aber wenn einer von ganzem Herzen will, Jesus schaut doch ins Herz. Er weiß, wie du es meinst. Du kannst zu Jesus kommen, so wie du bist. Und er wird dich in seine starke Hand nehmen. Und er wird dich verändern. Er möchte dich gebrauchen, dass du als Licht in dieser Welt die frohe Botschaft, das Evangelium, verkündigst. Dieses herrliche Evangelium. 2. Korinther 4, 5 bis 6, ich habe es gelesen, wir haben diese wunderbare Botschaft. Es ist eine Hoffnung, die die Welt so nicht kennt. Die nimmt all das, was uns Computer und sonst was sagt, und wissen nicht mehr weiter. Aber wir selbst sind ergriffen und dieses darf sichtbar werden. Wir wissen doch um die Tragweite dieses einzigartigen Evangeliums. Und nun kommt ein Aber. Warum haben wir noch nicht so viele Menschen zum Glauben geführt, wie wir es vielleicht möchten? Aber liegt es an diesem Evangelium oder an etwas anderem? Ich lese weiter in 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Was heißt das? Wir haben diesen Schatz, damit ist diese einzigartige, herrliche, freimachende Botschaft gemeint, dass Jesus Christus gekommen ist, um uns zu retten. Und wir können ihn bewusst in unser Leben aufnehmen. Wir haben diese wunderbare Botschaft, aber wir haben sie in irdenen Gefäßen. Wir haben sie in unserem Körper, in uns drin. Wir Menschen haben oft gewisse Schwächen. Irgendwann wird man auch mal alt, und krank. Im Moment muss ich auch mit einer Erkältung kämpfen. Wir haben diesen Schatz in uns. Der Mensch, wem wir das Evangelium sagen wollen, sieht erstmal uns und denkt, ist doch einer wie wir. Leuchtet das Evangelium aus uns heraus? Warum haben wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen? Warum hat Gott dieses herrliche Evangelium nicht seinen Engeln anvertraut und gesagt, so, jetzt bekehrt ihr die Menschen. Jetzt sagt ihr ihnen das Evangelium. Nein, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Der Apostel Paulus, der das ja hier auch an die Korinther schreibt, hat es selber erlebt. Was hat er für Offenbarungen von Gott bekommen? Was hat er für Gaben von Gott bekommen? Aber er hat auch einen Pfahl ins Fleisch bekommen. Das hinderte ihn sehr an der Arbeit. Aber es veranlasste, dass er nicht hochmütig wurde. Dass er nicht sagen konnte, ich bin derjenige, der das Evangelium der ganzen Welt bringt. Gott weiß Mittel und Möglichkeiten in unserem persönlichen Leben, dass wir nicht abheben. Da haben wir gerade etwas ganz Tolles gemacht. Vorher haben wir vielleicht gebetet, Herr, schenke doch, dass das und das gelingen möchte. Und wenn es gelungen ist, ha, das habe ich aber wieder gut gemacht, nicht wahr? Das möchte Gott nicht. Er gibt uns diesen Schatz in unseren natürlichen Leib, damit die überragende Kraft eben von Gott sei und nicht von uns. Es heißt hier weiter, Vers 8, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir kommen vielleicht in Verlegenheit, wenn plötzlich ein Lied angesagt wird und es erscheint hier nicht. Aber wir kommen nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, viele Christen in der Welt. Viele Christen in der Welt werden verfolgt, um ihres Glaubens willen. Aber nicht verlassen. Vielleicht werden wir von Menschen verlassen. Vielleicht von allen äußeren Hilfen. Aber der Herr Jesus ist da. Er ist uns nah. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher. Warum? Warum ist das eigentlich so? Damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Kennst du solche Menschen, die viel durchmachen müssen, aufgrund ihres Glaubens an Jesus? In der Bibel werden uns viele Menschen dargestellt, im Alten Testament schon, im Neuen Testament. Oder ich denke da an Corrie ten Boom, diese Holländerin, manche von euch werden sie kennen, die während des Zweiten Weltkrieges lebte, während der Nazizeit, hat sie in Holland Juden versteckt und aufgenommen, um sie dann in die Freiheit zu führen. Irgendwann wurde sie entdeckt, verraten. Sie kam ins KZ zusammen mit ihrer Schwester. Sie konnte eine Bibel durch die Kontrolle durchschmuggeln, dort im KZ. Und was hat sie dort getan? Sie hat im Lager heimlich Bibelstunden gehalten, um den Überlebenswillen der dortigen Mitleidenden zu stärken. Ein unwahrscheinliches Leben. Was hat sie durchgemacht dort im KZ? Ihre Schwester wurde dort umgebracht. Sie kam eigentlich durch ein Wunder Gottes wieder heraus. Aber all die Erniedrigungen dort. Oder denken wir an Joni Eriksson, die jüngste von vier Schwestern. Am 30. Juli 1967 zog sie sich bei einem Badeunfall einen Halswirbelbruch zu. Sie war jung, sie war sportlich, sie lebte das Leben. Und dann dieser Badeunfall. Seit diesem Tag ist sie ohne Aussicht auf eine Heilung querschnittsgelähmt, an den Rollstuhl gebunden. Könnte man da nicht verzweifeln? Und was ist? Sie ist so vielen Menschen ein Segen geworden. Gerade auch solchen, die wie sie Leid tragen. Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat weggeguckt von ihrem kaputten Leib und hat auf Jesus geschaut. Unser Thema ist doch, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. In welcher Situation du auch bist, in welcher Frage du stehst, ob du körperlich gesund bist oder angeschlagen, ob du reich oder arm bist, schau auf Jesus, er ist dir nah, er wird dich nicht verlassen. Und wir sollen durch unser Leben soll Jesus an unserem Leib, an uns selber offenbar werden. Ich komme ganz langsam zum Schluss und da gehen wir nochmal in den Hebräerbrief hinein. Bibelkenner wissen, dass dort gerade im 11. Kapitel sehr viele Zeugen des Glaubens aus dem Alten Testament aufgeführt sind. Da ist zum Beispiel ein Noah, ein Abraham, ein Mose. Sie alle trachteten nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet, eine zukünftige Stadt. All diese Menschen, die gelitten haben aufgrund dessen, dass sie an Gott glaubten, sie schauten auf die Zukunft, auf die Ewigkeit. Sie waren nicht auf diese Welt fixiert, die vergeht, wie es so viele Menschen machen, sondern sie blickten weiter. Sie sahen eine Stadt, die Gott für sie bereitet hatte, in der Ewigkeit. Und so ist es auch bei Mose. Von ihm lesen wir ab Hebräer 11, Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten. Die Begründung, die hier steht, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Erstmal so weit. Also jetzt frage ich mal alle Mütter. Gibt es irgendeine Mutter, die nicht weiß, dass ihr Kind schön ist? Ich glaube, Angelika würde das bestätigen, auch hier in Bezug auf unsere Letizia, die wir eingesegnet haben. Es geht aber noch weiter. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Wir wissen, dass zu dem Zeitpunkt, als Mose geboren worden ist, dort in Ägypten, dort war der Befehl des Pharao gewesen, an die Ägypter alle Männlichen aus dem Volk Israel zu töten. Aber offensichtlich hatten die Eltern hier auch eine Offenbarung von Gott bekommen, versteckten ihren kleinen Sohn 3 Monate lang, so gut es ging. Und dann wissen wir, dass sie auf eine interessante Idee kamen, von Gott sicherlich so eingegeben. Sie haben den kleinen Mose in ein Körbchen gelegt, dort in Ägypten ist der Nil. Sie haben dieses Körbchen mit Pech versiegelt und das praktisch Gott anbefohlen. Und die Tochter, die ältere Tochter von dem Kleinen, hat geguckt, wo trieb jetzt das Körbchen hin. Und dann sehen wir, dass so viele Zufälle gibt es doch gar nicht. Das hat Gott so eingefädelt, dass da gerade die Tochter von dem Pharao gebadet hat im Nil, sieht das Körbchen, ja, und wie so junge Frauen sind, die sehen ein Baby und sind hin und weg. Und sie war bereit, dieses Kind zu erziehen. Aber was war? Das Kind war 3 Monate alt. Es brauchte Nahrung, es brauchte Muttermilch. Und da war gerade die Tochter parat und sagte, übrigens, ich wüsste jemand, der dieses Kind für dich stillen könnte. Das war natürlich die Mutter. Ja, sollst du sein. Und dann gab es einige Zeit, eine relativ kurze Zeit, ich weiß nicht wie viele Jahre, vielleicht 3, 4 Jahre, keine Ahnung, 2, 3, 4 Jahre, wo die Eltern den kleinen Mose hatten, von dem es heißt, dass sie sagten, er war schön. Sie sahen, wie schön er war. Und ich staune, was haben die in diesen kleinen Mose hinein investiert? Was haben Eltern für eine gewaltige Aufgabe, ihren Kindern das Wort Gottes, den Willen Gottes nahezubringen, es ihnen auch vorzuleben? Und dieser Sohn, der musste dann ja, als er etwas älter wurde, an den Hof des Pharaos. Und offensichtlich hat er doch einiges behalten von dem, was er in frühester Kindheit von der Mutter, von den Eltern gehört hat. Und als er 40 Jahre alt war, es ging ihm wunderbar. Er war praktisch der Nachfolger des Pharao. Er hatte alles, was er brauchte, was die Welt geboten hat. Aber da war etwas drin. Eingepflanzt von der Mutter, von den Eltern. Denke, wo du herkommst. Du gehörst zu dem Volk Israel, das Volk, was Gott auserwählt hat. Höre auf das, was Gott dir sagt. Und mit 40 Jahren hatte er den Eindruck, nein, ich habe eine Bestimmung. Ich muss das Volk retten. Und er tat es in eigener Kraft. Er erschlug einen Ägypter und so weiter. Das wurde bekannt. Er musste fliehen. Das Bemühen, in eigener Kraft das Volk zu befreien, gelang nicht. Er musste weit fliehen in die Wüste, fand dort Menschen, die sich seiner annahmen, und er wurde dort weitere 40 Jahre lang dann, für weitere 40 Jahre wurde er Schafhirte. Schafologie hat er studiert. Dort in der Wüste. Und ich kann mir vorstellen, dass er manchmal zurückdachte, was hatte ich doch für ein Leben am Hofe des Pharaos? Was hätte aus mir werden können? Und jetzt schaue ich auf diese Schafe hier. Statt im Königspalast bin ich hier im Freien. Und dann hatte ich doch diese Sehnsucht, das Volk zu befreien. Und als er 80 Jahre alt war, da erschien ihm der Herr am brennenden Busch. 40 Jahre musste er sich in Geduld fassen. Und dann hatte Gott einen Auftrag für ihn. Und er sagte nicht gleich, hurra, das mache ich, sondern wär's ich jetzt? Geht doch gar nicht. Da gibt es doch viel bessere, die deinen Auftrag ausführen können. Das Volk nämlich aus Ägypten herauszuholen. Und er ließ sich von Gott endlich bedrängen. Aaron wurde ihm noch sein Bruder zur Seite gestellt. Und dann gab es weitere 40 Jahre für ihn. Insgesamt wurde er 120. Die letzten 40 Jahre war er damit beschäftigt, das gewaltige Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, bis hin zum gelobten Land. Es fing damit an, dass die Eltern ganz viel Zeit und Liebe in das kleine Kinderherz hineingelegt haben. Was haben wir für eine Verantwortung in dieser Welt? Uns an Jesus Christus zu klammern und es unseren Kindern weiterzubringen. Ja, und in Hebräer 12 heißt es dann ab Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen im Kampf, der vor uns liegt. In dem Kampf, wir sind in einem geistlichen Kampf als Kinder Gottes, der vor uns liegt. Und jetzt ein persönliches Beispiel, vor wenigen Wochen erlebt. Der kleine Noah, der hier schon war, 7 Jahre alt, der Wunsch der Eltern, er sollte doch jetzt mal sein Seepferdchen machen. Seepferdchen heißt, dass man vom Schwimmmeister die Bestätigung bekommt, ich kann 25 Meter schwimmen, ich kann einen Ring vom Boden des Beckens hochholen und ich kann vom Rand ins Wasser springen. Und ja gut, schwimmen gehen ist ja was Schönes. Wir sind zum Hallenbad gefahren und die Eltern sagten, es wäre ja schön, wenn er bis zum Sommer das schaffen würde. Und wir sind die Sache nicht lässig, aber auch nicht druckvoll angegangen. 5 Meter, wusste ich, hat er schon mal geschafft zu schwimmen. 5 Meter. Und irgendwann hat er das auch wieder geschafft in diesem Schwimmbad. Ich immer nebenher. Er vertraute mir. Wenn er nicht mehr konnte, hat er meine Hand gehabt, konnte sich ausruhen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die Breite des Beckens, das könnten 10 Meter sein. Und dann habe ich ihm gesagt, du, möchtest du nicht mal versuchen, ich schwimme wieder neben dir her, dass du die ganzen 10 Meter schaffst. Naja, brav wie er ist, er hat es gemacht. Er pustete und pustete. Er wollte mich schon wieder anfassen. Da sage ich, du, da vorne ist es. Guck hin, gleich hast du es geschafft. 3/4 hast du schon hinter dir. Und er hat tatsächlich 10 Meter geschafft. Dann haben wir erstmal ein paar Pommes gegessen, das gefeiert, sind wieder ins Wasser rein. Und ja, da sind wir so am Wasserrand und da war gerade so ein Bademeister. Und da frage ich den nur so, Entschuldigung, wie breit ist das Becken? Er sagt, ja, 10 Meter, also hatte ich schon recht geschätzt. Und er sagt, und wie lang ist eigentlich das Becken? 20 Meter. Mhm. Und er hatte auch schon gesehen, dass er so ein paar Meter schwimmen konnte. Ich sage, ja, ich versuche ihm mit dem Ziel, dass er irgendwann mal das Seepferdchen schafft. Naja, denn doch mal los. Ich sage, pass mal auf, wir schwimmen ganz dicht am Rand, du kannst dich ja festhalten, wenn es nicht klappt. Das sind 20 Meter. Und dann ging es los und tatsächlich, er hat es geschafft. Ich habe immer gesagt, guck immer aufs Ziel, guck bloß nicht zurück, guck nicht nach links oder rechts. Guck mal, es kommt immer näher das Ziel. Und dann hat er geschafft, oh, er war stolz, er hat gepustet. Und da sagt der Bademeister so zu uns, ja, also nebenan ist ja das Schwimmerbecken. Dieses Becken, da konnte er auch schon nicht stehen, aber das andere war natürlich tief. Und das ist 25 Meter. Das wäre die Strecke fürs Seepferdchen. Wollen wir mal hingehen? Ich sage zu Noah, wollen wir hingehen? Ich sage, wir können ja nur gucken, wie es aussieht. Naja, ist gut, gucken können wir ja. Dann gehen wir hin. Und es war relativ leer. Ich gehe rein, oh, ich merke schon, wie kalt das da ist im Verhältnis zu dem anderen Becken. Ich sage, na komm rein, ist egal. Und er auch, oh nee, das ist mir zu kalt. Ich sage, na komm, ein bisschen warm machen und so, hat er auch gemacht. Und dann sage ich, pass mal auf, wir versuchen es einfach mal. Wir können doch gar nichts verlieren. Guck auf das Ziel. Guck auf das Ziel nach vorne. Und dann ist er losgeschwommen. Und ich nehme her, der Bademeister oben vorweg. Und tatsächlich, am ersten Tag, wo wir da waren, hat er schon diese 25 Meter geschafft. Das war eine Anstrengung für ihn. Aber hinterher, glaubt mir, wie dankbar er war, dass er durchgehalten hat. Und das möchte ich mit unserem Glaubensleben vergleichen. Lasst uns durchhalten. Lasst uns auf das Ziel schauen. Und dann sagte der Bademeister, jetzt können wir es ja dingfest machen. Jetzt muss er nur vom Becken ranspringen. Wollte er erst einen Moment auch nicht. Dann stand er da, hat geguckt. Ich sage, komm, spring, das ist doch nicht hoch. Dann ist er gesprungen. Und dann hat er noch den Ring geholt. Das war für ihn relativ einfach. Er sagte, er hatte sogar die Augen auf, hat dem Bademeister den Ring gegeben und wurde bescheinigt, jawohl, er hat sein Seepferdchen bestanden. Was meint ihr, was das für eine Freude für ihn war? Auch für mich. Die größte Freude, als wir im Auto wieder losfuhren, war, als er mir sagte, als ich ins Wasser springen sollte, ich hatte Angst. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gebetet. Und dann bin ich gesprungen. Das war für mich die allergrößte Freude. Meine lieben Geschwister, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir werden am Ziel ankommen. Heute, wenn wir seine Stimme hören, lasst uns unser Herz nicht verstocken, sondern lasst uns an ihn glauben, lasst uns unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Lasst uns wieder in eine Beziehung mit Gott kommen. Und das Leben wird radikal anders. Und wir haben eine Zukunft, die herrlicher nicht sein kann. Amen.